Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Der US-Präsident lässt nicht nur das Militär in amerikanischen Großstädten aufmarschieren. Nach wie vor veröffentlicht er einen wahnwitzigen Social-Media-Post nach dem anderen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom schlägt jetzt zurück. Medienwirksam macht er sich zum Internet-Troll des Präsidenten. Er imitiert ihn und macht sich mit schrillen Effekten über ihn lustig. Dafür gibt's Lob und Kritik.
I don't know. I hope it's a wake-up call of the President of the United States. I'm sort of following his example. If you've got issues with what I'm putting out, you sure as hell should have concerns about what he's putting out as president.
Es soll ein Wachruf sein. Der Demokrat und kalifornische Gouverneur Gavin Newsom erfolgt Trumps Beispiel und sagt den Kritikern, wenn sie ein Problem mit seinen wilden Postings haben, sollten sie erst recht ein Problem damit haben, was der amtierende Präsident von sich gibt. Eine gute Strategie? Wir sprechen heute darüber, wie das Internet-Trolling langsam aber sicher zum Kulturphänomen wird und ob es droht, die seriöse Politik endgültig zu verdrängen, vielleicht auch hier bei uns. Und wie geht's dem Journalismus? Wie geht's mit ihm weiter? Der Springer Verlag verhängt jetzt eine KI-Pflicht für Mitarbeitende, die wir uns genauer anschauen. Außerdem besuchen wir eine Ausstellung in der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Da wird den Opfern des Reichskriegsgerichts gedacht und es gilt Abschied zu nehmen. Von einem Mann, der unsere Vorstellung von moderner Stadtplanung maßgeblich geprägt hat. Der Architekt und ehemalige Berliner Senatsbaudirektor Hans Stimmann ist gestorben. Wir schauen auf eine beeindruckende Lebensleistung zurück.
Meine wichtigste Idee war, diese gegensätzlichen Haltungen, die beide Hälften der Stadt geprägt haben, irgendwie zu heilen.
Ja, das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. In den USA fragt sich im Moment nicht nur die politische Opposition, wie soll man ankommen gegen Trumps enorme Popularität, gegen seine mediale Dominanz, gegen die Verflachung des politischen Diskurses, den dieser Präsident mit seinen simplen Statements auf sozialen Medien und seiner grotesken Selbstinszenierung betreibt. Ein demokratischer Politiker geht jetzt in die Offensive. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom schießt medial zurück. Er trollt den amerikanischen Präsidenten, indem er eigene Memes und Social-Media-Posts rausbringt, die ebenso drei sind wie die von Trump. Troll in Chief wird er deshalb in den USA schon genannt. Über dieses Vorgehen wird natürlich kontrovers diskutiert. Wir versuchen zu verstehen, was da eigentlich genau passiert und was es mit dieser immer populäreren Strategie des Trolling eigentlich auf sich hat. Darüber können wir jetzt sprechen mit dem Kulturwissenschaftler Simon Strick. Er forscht an der Universität Potsdam und zu seinen Veröffentlichungen zählt unter anderem das Buch Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Schönen guten Abend, Herr Strick.
Schönen guten Abend, Herr Mumot.
Lassen Sie uns doch erstmal den Begriff klären, den wir jetzt überall hören und lesen im Augenblick. Sie beschäftigen sich medienwissenschaftlich mit Internet-Trollen. Was genau ist denn eigentlich Trolling?
Medientheoretisch betrachtet ist Trolling eigentlich ein notwendiges oder normales Phänomen in, sagen wir mal, fragmentierten Öffentlichkeiten. Ein Troll ist eine Figur, die aus einer sozusagen Bubble in eine andere Bubble hineinschlägt und die Konventionen aus der einen in die andere mit reinbringt und damit was anderes tut, als andere Leute in der Bubble machen, die nämlich eigentlich kommunizieren und sich über Inhalte oder anderes verständigen wollen. Und der Troll bringt sozusagen seine Konventionen als Transgression mit hinein, um in erster Linie halt zu stören.
Ein Störer also. Wir sprechen jetzt darüber, genau, weil Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom Trump jetzt bewusst trollt, also auch stört mit seinem Social-Media-Team. Hören wir mal, warum er das tut. Gavin Newsom, der schon als demokratischer Präsidentschaftskandidat gehandelt wird, hat das an diesem Wochenende in einem amerikanischen Podcast erklärt.
Ich will der ganzen Absurdität einfach einen Spiegel vorhalten. Die ganzen Tweets in Großbuchstaben, die Memes, in denen sich Trump als Superman darstellt, auf Dinosauriern reitet oder sich mit nacktem Oberkörper zeigt. Es ist völlig bizarr, aber es wird zugleich längst normalisiert und von der extremen Rechten im Land auch nicht mehr kritisiert. Dem wollte ich mich entgegenstellen. Auch all den Anhängern, die vor Trump in die Knie gehen, vor einem Typen, der im Internet seinen Kopf auf den Mount Rushmore setzt und der wie ein Zehnjähriger schreibt. Es ist erniedrigend, es ist peinlich. Und was ich tue, ist der Spiegel.
Nun hält Newsom Trump also den Spiegel vor, indem er auch Kappen verkauft, auf denen Make Gavin Great Again steht, statt Make America Great Again. Er ist in Memes mit nacktem Oberkörper zu sehen und als Superheld, er antwortet gehässig und offensiv auf alle möglichen Postings von Trump. Wie wirkt das auf Sie?
Das ist ein sehr interessantes Beispiel, und gleichzeitig aus Mediensicht sozusagen ein banales Beispiel. Der Troll, in diesem Fall Gavin Newsom, wird immer sagen, dass er in die andere Bubble hineinschlägt, also ein Querschläger ist, um dieser Bubble den Spiegel vorzuhalten. Ich habe mich halt historisch mit sozusagen faschistischen oder faschistoiden Kulturen im Netz auseinandergesetzt. Die tun genau dasselbe seit 20 Jahren mit derselben Begründung. Sie wollen einer verlogenen oder sonst wie verlorenen Gesellschaft den Spiegel vorhalten, indem sie, was weiß ich, Pronomensprache parodieren oder verschiedene andere Störaktionen machen. Und das ist sozusagen eine klassische Trolling-Haltung, dass man die Verlogenheit des Systems, in das man interveniert, aufzeigen möchte und dabei auf alle möglichen Transgressionen zurückgreift, auf alle möglichen Provokationen, auf alle möglichen auch Verletzungen. Und die halt in Kauf nimmt oder auch sozusagen gewollt lanciert, weil man ja in der Mission unterwegs ist, eine Verlogenheit aufzuzeigen, also die Hypocrites irgendwie hinterm Ofen hervorzulocken. Dasselbe hat Trump auch gemacht, als er 2016 die Präsidentschaft sich beworben hat. Er hat nämlich alle seine republikanischen Parteikollegen getrollt, die sich ebenfalls zum Präsidentenkandidaten haben aufstellen lassen. Und er hat es gemacht, indem er Konventionen aus dem Wrestling zum Beispiel oder aus dem Reality-TV mit in den Wahlkampf gebracht hat. Also er hat die Leute beschimpft, er hat verschiedene Lügen aufgestellt oder große Claims, die niemand einlösen konnte und so weiter. Das sind eigentlich ganz normale Sachen, wie jetzt auch Gavin Newsom sagt, die eine bestimmte Verlogenheit aufzeigen sollen, obwohl sie in erster Linie halt Provokationen sind.
Man versteht auch nicht ganz, ist das jetzt Parodie oder auch bewusstes Ansprechen von Wählerinnen und Wählern, die sich an Trumps Kommunikation gewöhnt haben und anders vielleicht nicht mehr erreichbar sind. Also an wen richtet sich das denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht?
Das ist die große Frage, was Trolle klassischerweise eigentlich adressieren und was sie produzieren, besonders in Social Media, ist Reichweite. Denn die Reaktion oder die Transgression, die Provokation erzielt im Netz immer größere Aufmerksamkeit als der Inhalt oder die Mäßigung oder viele verschiedene andere Sachen. Der Troll ist insofern eine ganz natürliche Funktionsweise von sozialen Medien, weil eben die Provokation und das Querschlagen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist jetzt, glaube ich, Newsoms erstes Ziel und auch das, was er erreicht hat, nämlich sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Was dadurch verloren geht, ist natürlich die politischen Inhalte, für die er steht oder nicht steht. Und es ist bei Trump auch nicht anders. Und insofern greift aus meiner Sicht die Strategie ein bisschen zu kurz, weil Trump steht sehr klar für ein deutliches, sag ich mal, White Nationalist politisches Programm zurzeit, das jetzt mit solchen Trollaktionen natürlich ein bisschen lächerlich gemacht wird, aber inhaltlich eigentlich auch nicht angekratzt wird.
Nun hat aber Gavin Newsom in diesem Podcast auch gesagt, dass es im Grunde genommen keinen Sinn ergibt für ihn, sich an die Spielregeln des politischen Diskurses zu halten, wenn der Gegner das konsequent nicht tut. Dass er also das Gefühl hat, dass seine demokratische Partei einfach überhaupt keine Chance mehr hat, in diesem Spiel zu gewinnen, wenn sie sich an diese klassischen Regeln hält. Ist ja jetzt dieser Nullpunkt erreicht, wo man nicht mehr anders kann, als sich auf diese Vorgaben von Trumps Medienpräsenz einzulassen?
Naja, das ist so ein bisschen, man sagt, man wird gezwungen durch den Gegner dazu. Mein lieber Kollege, der Bildwissenschaftler Roland Meyer aus Zürich, hat kürzlich das beobachtet, dass aus seiner Sicht eigentlich alle öffentliche Kommunikation und besonders die politische Kommunikation komplett sowieso ins Trolling gewechselt ist. Also es gibt sozusagen ganz wenig inhaltlichen Austausch, sondern ganz viel durch die sozialen Medien und durch die Talkshows und so weiter gefördert. Es gibt ganz viel Austausch von Reaktionen, von Provokationen, von Empörung und so weiter. Das ist sozusagen im Moment der Modus generell des Politischen. Da ist jetzt Trump gar nicht die einzige Figur, die das treibt, sondern alle möglichen anderen Leute auch. In Deutschland können wir jetzt an Markus Söder denken, der uns alle mit seinen Würsten trollt, und dann Robert Habeck, der in der Taz wieder Markus Söder trollt. Also das ist sozusagen im Moment, und ich finde das eine gute These von Roland Meyer, im Moment überschreibt das Trolling alle möglichen anderen politischen Logiken und diskursiven Logiken.
Und ist das tatsächlich etwas anderes als ein früheres Verächtlichmachen von politischen Gegnern, weil es bewusst so banal ist? Ist es also die Wurst, die es zum Trolling macht und eben nicht die politische Aussage?
Naja, was ist die politische Aussage von Markus Söders Wurst? Mhm. Die Aussage, die dazukommt, ist Sozialsysteme verkleinern. Und dann wird es sozusagen ein bisschen Politik als Trolling der Bevölkerung. Und das ist so ein bisschen der Modus, der sich halt fördert durch Social Media, durch die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt, indem er sich volksnah oder als eben so ein Foodblogger verhält. Aber letztendlich sind das Einladungen zum Trolling, es ist selber Trolling. Und wichtige politische Debatte, das ist in den USA nicht anders, wird eigentlich ersetzt durch ein ständiges Trolling und Counter-Trolling, also ein Verletzen, ein Provozieren. Immer mit der Maßgabe, wie es jetzt Gavin Newsom macht, der andere hat mich dazu gezwungen. Mhm. Und nichts anderes hat Donald Trump 2016 auch gesagt. Also eure Verlogenheit zwingt mich dazu, so zu agieren, wie ich agiere.
Das schaukelt sich jetzt also immer weiter hoch. Was bedeutet das für die Zukunft des politischen Diskurses? Jetzt vielleicht erstmal in den USA, aber auch bei uns. Kann man das wieder seriöser gestalten? Wird das seriöse politische Gespräch vielleicht auch dadurch wieder attraktiver, dass die Leute dann irgendwann doch die Nase voll haben vom Trolling überall?
Also ich verfolge jetzt ungefähr seit 15 Jahren verschiedene Internetkulturen, die sich durch Trolling groß gemacht haben. Eine davon war die Alt-Right, die in den 2000er Jahren viele Trolling-Aktionen gemacht hat und mittlerweile ist sie relativ.
Die Unterstützer von Trump im Wesentlichen auch, die Alt-Right.
Das sind jetzt mittlerweile die Unterstützer von Trump, die waren aber schon vorher da. Mhm. Also aus meiner Sicht sind wir sozusagen noch in einer aufsteigenden Tendenz. Ich würde das anders nennen, es ist einfach digitale Formeln, zum Beispiel das Trolling, übernehmen langsam alle anderen Kommunikationsformen, zum Beispiel des politischen, des Journalismus und so weiter. Das ist also sozusagen eine vor sich gehende Transformation, aus der man nicht so ohne weiteres aussteigen kann, meiner Meinung nach. Ich finde es halt immer gut, wenn Politiker oder Politikerinnen inhaltlich auftreten und sich jetzt auch von Trollings nicht anstacheln lassen, den Gegentroll zu machen. Ich finde es sehr gut, wenn Journalismus weiterhin nüchterne Arbeit macht, statt wie zum Beispiel News oder die ganzen Alternativmedien auf professionelles Nachrichtentrolling umzusteigen. Da gibt es also sozusagen eine Tendenz, der man jeden Tag eigentlich entgegentreten kann, auch gerade in den Medien.
Gut, dann versuchen wir das weiterhin nüchtern bleiben und sachlich. Der Kulturwissenschaftler Simon Strick, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, bitte.
Er wurde als Stadtheiler bezeichnet, als ein Verbinder zwischen Ost und West, der Architekt und Stadtplaner Hans Stimmern. Er hat das Gesicht des wiedervereinigten Berlins geprägt. Er war lange Senatsbaudirektor und hat maßgeblich geholfen, aus der ehemals geteilten Stadt wieder eine Art lebendiges Ganzes werden zu lassen. Hier spricht er über seine Anfänge in Berlin, als noch die Bedürfnisse von Autofahrern im Mittelpunkt standen.
Damals, als ich in Berlin gewohnt habe, das war die Gründungsphase der heutigen Grünen. Und die Grünen hießen nicht Grüne, sondern das war die Alternative Liste. Und die haben demonstriert und argumentiert gegen die Westtangente, also gegen die Stadtautobahn. Und das war sozusagen ein wesentlicher Teil meiner Sozialisation, also sich mit dem Thema Straße und öffentlicher Raum und die ausschließliche Inanspruchnahme der öffentlichen Räume durch das Auto zu beschäftigen. Also total zeitgeistiges Thema. Und mit dem Thema habe ich dann auch in der Berliner Verwaltung am Fair-Berliner Platz sozusagen Arbeit gefunden.
Hans Stimmern. Gefeiert und angefeindet wurde er und sein Einfluss beschränkt sich nicht nur auf Berlin. Er hat auch die internationale Vorstellung von zeitgenössischer Stadtplanung erneuert. Heute ist Hans Stimmern im Alter von 84 Jahren gestorben. Mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau kann ich jetzt sprechen über das stadtplanerische Vermächtnis von Hans Stimmern. Schönen guten Abend, Herr Bernau.
Einen schönen guten Abend.
Die ersten Spuren hat Hans Stimmern ja in Lübeck hinterlassen, wo er auch geboren wurde. Und schon dort hat er vieles anders gemacht, als es seinerzeit üblich war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also eine ganz entscheidende Angelegenheit war, er kommt ja aus einer Arbeiterfamilie. Und er war immer sehr, sehr stolz darauf, aus einer Arbeiterfamilie zu kommen und selber Maurer gewesen zu sein. Das heißt, und er hat dann über die Fachhochschule und dann erst über die Technische Universität in Berlin eine akademische Ausbildung gemacht. Das heißt, er hat sich schon in dieser Beziehung massiv unterschieden von den meisten Architekten seiner Generation, den meisten Architekten übrigens bis heute, die nämlich bürgerliche sind und von vornherein eine akademische Ausbildung haben. Und dieses etwas Handfeste, das war ganz, ganz wesentlich für Hans Stimmern und für seinen Charakter auch zweifellos. Der war nämlich extrem kantig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, aber auch so für seinen Zugriff auf Stadtplanung. Und das hat er eben schon seit 1986 als Bausenator in der Hansestadt gezeigt, als er gesagt hat, hallo, wir haben hier einen Nachkriegswiederaufbau, der funktioniert einfach nicht. Und wir müssen, wenn wir die Lübecker Innenstadt wieder in Gang bringen wollen, müssen wir darüber nachdenken, zum Beispiel das Kaufmannsviertel völlig neu zu strukturieren. Das ist ja inzwischen passiert, auch vollständig. Das heißt, er hat schon dort angefangen mit dieser Idee, zurück zur europäischen Stadt, zurück zu einer verdichteten Stadt, zu einer Stadt mit vielen Funktionen. Und das ist ein ganz, ganz großes Lebensprojekt gewesen.
Und was würden Sie sagen, was für eine Rolle hat er dann tatsächlich in Berlin gespielt als Senatsbaudirektor nach der Wende? Wie ist er an diese wahnsinnige Aufgabe rangegangen, Ost- und West-Berlin stadtplanerisch zu verbinden?
Ja, das ist übrigens bis heute noch gar nicht so ganz geklärt. Hm. Also Wolfgang Nagel, der damalige Bausenator, hat ihn 1991 berufen, weil man dringend jemanden suchte, der eine Idee davon hatte, wie kann man diese beiden Stadthälften wieder zusammenflicken. Man muss sich ja vorstellen, das ist heute kaum noch vorstellbar, dass es quer durch die Innenstadt einen breiten Streifen von Niemandsland gab, auf dem nichts stand, bei dem die Grundstücksverhältnisse ungeklärt waren, bei dem die Eigentumsverhältnisse in jeder Beziehung ungeklärt waren, bei dem ungeklärt war, wie soll man das überhaupt wieder bebauen. Es gab die irrwitzigsten Träume davon, wie könnte man Berlin jetzt vollkommen neu strukturieren. Von Krem Kohlhaas gibt es große Modelle und von Daniel Liebeskind. Es gab einen Wettbewerb, jagte den nächsten. Die waren alle nicht ordentlich formuliert, weil man eigentlich nicht wusste, was man machen wollte. Und Stimmern hatte eine ganz klare Idee davon. Er will zurück zum Berlin, in dem Sinne, das wurde ihm immer vorgeworfen, stimmt übrigens nicht, der Kaiserzeit. Also er will eine kritische Rekonstruktion des Stadtgrundrisses und er will die Stadt einfach wieder zusammenflicken. Und das war damals ungeheuer kontrovers und auch wirklich revolutionär, weil sich dort jemand dahingestellt hat und gesagt hat, wir akzeptieren die Geschichte nicht, wie sie gelaufen ist, sondern wir versuchen sie zurückzudrehen. Das war eine ganz, ganz, ja, aus heutiger Sicht ganz normale Haltung in dem Sinne. Damals war das vollkommen revolutionär und hat wirklich die Stadt vollkommen neu geprägt. Und nicht nur Berlin, sondern das hat eben seine Wirkung gehabt. Bis in den Wiederaufbau, sagen wir, von Dresden oder von Potsdam oder die Neustrukturierung der Frankfurter Altstadt, also Frankfurt am Main. Aber auch die Frankfurter an der Oder, die Altstadt. Überall können wir Hans Stimmern Spur sehen. Das war mit, aus meiner Sicht zumindest, mit deutlichem Abstand seit den 50er Jahren mindestens der wichtigste Stadtbaumeister, der überhaupt in Deutschland irgendwo regiert hat.
Und was meinen Sie, wenn er heute auf das noch schauen könnte, jetzt was in den Städten passiert? Glauben Sie, er würde immer noch gern alles ein bisschen anders machen?
Oh, mit Sicherheit. Also das Selbstbewusstsein von Hans Stimmern war vollkommen ungebrochen. Er hat ja vollkommen zu Recht auch gesagt, aber es wurde viel dafür angegriffen, ich bin ein mächtiger Mann. Er war sehr mächtig, zweifellos, weil er auch in einer Ausnahmesituation in Berlin agieren konnte, nämlich als erstens die Zinsen ganz hoch waren. Man muss immer ein bisschen auch die Wirtschaftsgeschichte mitdenken. Als die Grundstücksverhältnisse noch nicht geklärt waren, Berlin aber sehr viele Grundstücke noch selber besaß. Das heißt, Berlin konnte etwas verteilen. Die Bauherren standen unter extremem Finanzdruck, weil sie nämlich die Zinsen bezahlen mussten. Und er saß an der entscheidenden Stelle, nämlich dort, wo die Bauanträge genehmigt werden mussten. Das heißt, ob er einen Bauantrag schnell behandelte oder nicht so schnell behandelte, das war ein entscheidendes Machtmittel, mit dem man die Bauherren auch dazu kriegen konnte, dass sie das machen, was er sich vorstellte. Es kamen damals diese berühmten Begriffe dann, also für die Generation damals berühmt, heute sind die gar nicht mehr so berühmt, weil sie eben vollkommen normal geworden sind, aber der Blockrand, also die geschlossene Straßenkante, die Traufhöhe mit 22 Metern plus zwei draufgestellte Geschosse, die steinerne Stadt, das heißt die Fassaden sollen geschlossen sein, sollen geschlossene Fensterfronten auch haben. Ganz charakteristisch ist, dass bei dem Projekt, bei dem er am meisten gescheitert ist, nämlich die Akademie der Künste am Pariser Platz, ja, da trafen eben seine Machtmittel nicht ein, weil die Akademie der Künste besaß ihr Grundstück bereits und sie konnte sich einfach Zeit lassen. Das heißt, da konnte er nicht durchhebeln, aber überall sonst schon. Und wenn man sich anguckt, also Projekte wie die Rummelsburger Bucht oder die neuen Vorstädte von Spandau oder den Leipziger Platz oder die Friedrichstraße, die ganze Wiederbebauung überhaupt der Friedrichstadt, das ist alles ohne Stimmern gar nicht denkbar.
Nikolaus Bernau zum Tod des Architekten und Stadtplaners Hans Stimmern. Ganz herzlichen Dank.
War eine Freude.
Man merkt es eigentlich überall. Künstliche Intelligenz wird genutzt im Alltag und in der Arbeitswelt und auch im Journalismus. Zum Beispiel beim Axel Springer Konzern und dort jetzt auch verpflichtend. In der sogenannten Premium-Gruppe, also bei den Magazinen Politico, Business Insider und bei der Tageszeitung Die Welt, wurde jetzt ein 5-Punkte-Plan vorgegeben. Unter anderem der Tagesspiegel hat darüber berichtet. Springer-Vorstandsmitglied Claudius Senst, das ist der CEO der Premium-Gruppe, der hat die Mitarbeitenden zum vorrangigen Einsatz von künstlicher Intelligenz bei allen Arbeitsroutinen verpflichtet. Ist das eine sinnvolle, effizientere Arbeitsstruktur oder ein Grund zur Sorge um den menschengemachten Journalismus? Das müssen wir klären. Bei uns zu Gast in Fazit ist jetzt der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Mika Beuster. Herr Beuster, schönen guten Abend.
Ich grüße Sie.
Also Herr Beuster, bei der Springer Premium Gruppe heißt es jetzt nicht mehr googeln, gleich ChatGPT verwenden für, Zitat, Recherche, Ideenfindung und schnelle Antworten. Alle Artikel und Konzepte sollen von der KI überprüft und Routinearbeiten automatisiert werden. Das ist jetzt so grob zusammengefasst. Bringt Springer damit jetzt den journalistischen Fortschritt nach Deutschland?
Ja, also grundsätzlich ist künstliche Intelligenz ein wertvolles Werkzeug, auch in Redaktionen. Das kann uns von lästigen Alltagsaufgaben und Routinen befreien und mehr Raum geben für das, was wir Journalistinnen und Journalisten wirklich gut können, nämlich die Recherche, das Einordnen, unsere eigentliche Arbeit, das Abtippen von geführten Interviews, damit eine Schriftform draus wird, das gehört da nicht dazu, das kann KI viel besser. Aber die Frage ist immer am Ende des Tages, wird es wirklich nur dafür benutzt oder wird am Ende versucht, was anderes zu erreichen?
Was könnte denn anderes erreicht werden? Was sind denn jetzt da die ersten Befürchtungen, die Ihnen in den Sinn kommen?
Viele Konzerne sind bemüht, Techniken einzusetzen, um Geld zu sparen. Das ist am Ende des Tages oft das, was in den Controller-Büros das ist, was wichtig ist. Neue Techniken werden eingesetzt, um noch einen Euro rauszuquetschen. Und das ist auch genau unsere Befürchtung, dass eben künstliche Intelligenz nicht eingesetzt wird, um in Redaktionen Journalisten von lästigen Alltagsaufgaben und Routineaufgaben zu befreien, sondern um sie zu ersetzen, um Stellen abzubauen, um dort den Rotstift anzusetzen, wo es eigentlich dringend Kompetenz braucht. Denn am Ende des Tages steht die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Wenn das Publikum das Gefühl hat, da ist ein Roboter, der uns informiert und kein Mensch mehr, dann verliert man Vertrauen in den Journalismus. Und Vertrauen ist die härteste Währung, die wir haben. Und die dürfen wir auf keinen Fall aufgeben.
Unter manchen Artikeln findet man das ja schon, dass dann da steht, dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI erstellt. Wenn man das öffentlich klar so kennzeichnet, ist das dann in Ordnung für bestimmte journalistische Formate, wo man sagt, da brauche ich jetzt vielleicht als Leserin, als Leser gar keinen Menschen, der das für mich wirklich genau ausformuliert hat?
Das, was Sie schildern, ist für mich die Mindestanforderung, dass man deutlich kennzeichnet, dass KI eingesetzt wurde. Und wie gesagt, ich halte KI durchaus für ein wertvolles Werkzeug. Man muss es aber kennzeichnen, dass man es benutzt hat. Das gehört zu der Transparenzpflicht von uns Journalistinnen und Journalisten dazu, dass wir das dann angeben. Es gibt leider keine Pflicht dazu. Das hatten wir immer gefordert, auch als Deutscher Journalistenverband. Man kann niemanden dazu zwingen. Wir sagen aber, gut gearbeitet ist auf jeden Fall dann, wenn ich sage, dass ich es benutzt habe. Und wie gesagt, das fördert Vertrauen in unsere Arbeit. Das zeigt, da hat ein Mensch mit einer KI gearbeitet und dann kann man auch wieder Vertrauen herstellen.
Aber manchmal ist es ja auch gar nicht mehr so einfach zu durchschauen. Also Sie haben es schon gesagt, unsere Arbeit wird zum Teil erleichtert, auch bei der Recherche. Aber ein Problem kann auch sein, dass die Antworten, die die KI gibt, so glaubhaft klingen, dass man sie vielleicht gar nicht nochmal überprüft, obwohl sie vielleicht dann doch nicht stimmen. Dann kommen noch KI-generierte Fotos und Filme ins Spiel. Wir haben das im US-Wahlkampf gesehen, bei diffamierenden, gefälschten Aufnahmen von Kamala Harris zum Beispiel. Wie bekommt man denn diesen Teil des Problems in den Griff?
KI ist manchmal tatsächlich eine Blackbox. Das heißt, wir wissen nicht, wo die Informationen jetzt herkommen, die sie uns gibt. Und manche Rechercheresultate sind dann wirklich problematisch. Wir brauchen also in den Redaktionen Expertinnen und Experten, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennen und die auch KI-Ergebnisse danach durchforsten, ob sie nun relevant sind, ob sie plausibel sind, ob sie ein echtes Ergebnis sind. Und auch das Problem von Fakes, also gefälschten Fotos, Videos, Audios, nimmt zu, wenn sie KI generiert sind. Wir haben ja alle das Bild von dem Papst in dieser weißen Jacke noch vor Augen. Das hat ja jeder gesehen. Und das war noch relativ einfach als Fälschung zu erkennen. Mittlerweile ist die Technik viel weiter. Das Erkennen von gefälschten Dokumenten ist also immer schwieriger geworden. Und deswegen müssen wir in den Redaktionen die Kompetenzen ausbauen, um solche Fakes zu erkennen. Und deswegen hilft es auch nichts, KI zu verteufeln. Dazu werden wir denn auch künstliche Intelligenz einsetzen müssen, um durch künstliche Intelligenz erzeugte Fakes zu erkennen. Mhm. Ist also recht vielschichtig, das Problem.
Also die KI kontrolliert die KI und irgendjemand kontrolliert dann noch, dass die KI die KI richtig kontrolliert hat. Da könnten neue Arbeitsplätze vielleicht ja auch entstehen im Journalismus, aber die Reaktionen in den Redaktionen des Springer Verlags scheinen ja nicht so besonders positiv ausgefallen zu sein. Also der Tagesspiegel berichtet von großer Unruhe an den Häusern. Ist das dann doch die befürchtete Form des Stellenabbaus oder entstehen da jetzt einfach neue Arbeitsplätze?
Wir stehen da jetzt am Scheideweg und die Medienhäuser müssen sich entscheiden. Die digitale Revolution erfordert eigentlich Investition in menschliche Intelligenz, um mit diesem Phänomen künstliche Intelligenz sinnvoll umzugehen. Es darf nie passieren, dass die künstliche Intelligenz am Ende entscheidet, wer wie was zu sehen bekommt oder welche Information stimmt oder nicht. Und deswegen müssen wir jetzt investieren in Qualitätsjournalismus, in die Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen und in Experten, die uns da den Weg zeigen, die in den Häusern auch den Kolleginnen und Kollegen an die Hand gehen und genau das tun, Fakes entlarven, Propaganda entlarven, was mittlerweile schwieriger geworden ist. Das erwartet das Publikum von uns, denn unsere Aufgabe ist es ja im Nachrichtendschungel, das Richtige vom Falschen zu trennen, Dinge einzuordnen und zu erklären. Und am Ende, glaube ich, wollen die Menschen auch von Menschen informiert werden, nicht von Robotern, wenn ihnen dabei künstliche Intelligenz hilft. Gut, aber am Ende muss immer ein Mensch das Ganze noch als glaubwürdig auch verkaufen können. Sonst verlieren wir weiter Vertrauen beim Publikum und das können und wollen wir uns nicht leisten.
Das Ganze hat ja auch noch eine andere Dimension, die starke Nähe von Springer zu ChatGPT. Dessen CEO Sam Altman bekommt im September den Axel Springer Award verliehen. Springer-Chef Matthias Döpfner pflegt eine große Nähe zu den Tech-Konzernen in den Vereinigten Staaten, auch zu Elon Musk, der ja in der Welt Wahlwerbung für die AfD gemacht hat, oder zu dem Investor Peter Thiel. In dessen Umfeld arbeitet auch Matthias Döpfners Sohn Moritz Döpfner. Wird über Springer also der Einfluss der Tech-Konzerne in Deutschland gestärkt, wo ja insgesamt eine eher kritische Grundhaltung in der Bevölkerung besteht? Haben Sie den Eindruck, dass da jetzt so eingedrungen wird sozusagen in den deutschen Medienmarkt?
Ja, das ist ja durchaus eine berechtigte Forderung, denn die Annahme, dass Plattformkonzerne wie zum Beispiel Elon Musk's Twitter oder die künstliche Intelligenz Grok oder andere seien neutral oder objektiv, das ist ja fern von der Wahrheit entfernt, denn diese Plattformkonzerne haben vor allen Dingen ein Interesse, das ist primär Geld zu machen, aber Sie sagten den Namen Peter Thiel schon, dessen Äußerungen zur Demokratie und Freiheit sind ja sehr bedenklich und es wird ja teilweise offen davon geredet, diese Staatsform, in der sich alle beteiligen können, abzuschaffen und in eine andere Form zu überführen, in der eher dann die Milliardäre das Sagen haben. Und das sind ausgerechnet diejenigen, die Kontrolle haben über diese Plattform, die auch damit künstliche Intelligenzen beherrschen und die Algorithmen steuern. Also die genau das steuern, welche Informationen bekommen wir zu sehen, welche nicht, welche Antwort gibt es auf Suchanfragen und welche Antworten eben nicht. Und insofern ist es richtig, dass die Deutschen da eher skeptisch sind, denn eine objektive künstliche Intelligenz haben wir nicht, sondern wir haben eine künstliche Intelligenz, die von Milliardären im Augenblick im Silicon Valley beherrscht wird und die ziemlich genau den Knopf am Drücker haben über die Informationen, die wir bekommen und die wir nicht bekommen. Sorgfältiger Umgang mit dieser Technologie, da kann man wirklich nur jedem zu raten.
Das sagt der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Mika Beuster. Herr Beuster, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 150 Medien aus über 50 Ländern haben sich einem Aktionstag für eine unabhängige Berichterstattung aus dem Gazastreifen angeschlossen. Sie werfen Israels Armee auch Gewalt gegen Reporter vor. In Deutschland brachten die Berliner Tageszeitung Taz und die Frankfurter Rundschau das Thema auf die Titelseite. Fernsehkanäle und Radiostationen veröffentlichten Audio- und Videobotschaften. Wie die Organisation Reporter ohne Grenzen mitteilte, wurden im Gazastreifen innerhalb von fast 2 Jahren 220 Journalisten von der israelischen Armee getötet. Dies sei ein Krieg gegen den Journalismus. Israels Armee betont dagegen stets, sie gehe im Gazakrieg ausschließlich gegen die islamistische Hamas und andere Terrororganisationen vor und versuche Zivilisten dabei zu schonen. Mehr als 8 Jahre nach ihrer Zerstörung hat Iraks Ministerpräsident Mohammed al-Sudani die große Moschee von Mosul und das dazugehörige Hatba-Minarett wieder eröffnet. Die historischen Bauwerke wurden 2017 von der Terrormiliz Islamischer Staat zerstört. Sie wurde mit Hilfe der UN-Kulturorganisation UNESCO und der Vereinigten Arabischen Emirate wieder aufgebaut. Neben der Moschee wurden auch 2 vom IS zerstörte Kirchen in Mosul wieder eröffnet. Die große Moschee geht auf das 12. Jahrhundert zurück und ist auch als Al-Nuri-Moschee bekannt. Heute wurde der Aachener Friedenspreis verliehen. Er ging in diesem Jahr an eine iranische Hochschulgruppe und ein Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern. Seit 1988 würdigt der Preis jährlich Einzelpersonen oder Gruppen, die an der Basis für Frieden und Verständigung arbeiten. Die studentische Plattform Amir Kabir Newsletter dokumentiert Repressionen gegen Studenten und Lehrende an iranischen Hochschulen und soll Proteste vernetzen. Die Eheleute Lohmeier organisieren seit 18 Jahren in dem weitgehend von Neonazis dominierten Ort Jamel ein Musikfestival gegen Rechtsextremismus, trotz Bedrohungen und Angriffen. Birgit Lohmeier sagte im Deutschlandfunk Kultur, das Festival habe ganz klein angefangen. Beim ersten Mal seien es 30 zahlende Gäste gewesen.
Bis dann 2015 unsere Scheune abbrannte und die Toten Hosen auf uns aufmerksam wurden durch den Brand, der medial sehr verbreitet wurde und dann ein Benefits-Auftritt anboten. Und den haben wir natürlich nicht abgesagt. Wir haben gesagt, ja bitte gerne, kommt. Und daraufhin hat sich deren Management, also deren Agentur, an unsere Seite gestellt. Und deswegen haben wir dieses fantastische Line-up mittlerweile, dass wir als Privatmenschen sich ja überhaupt gar nicht so zusammen bekommen würden.
Birgit Lohmeier, sie erhielt heute mit ihrem Mann und ihrem Musikfestival Jamel rockt den Förster den Aachener Friedenspreis. Ein Renaissance-Gemälde von Lukas Cranach dem Ältesten ist nach fast 90 Jahren wieder in Gotha zu sehen, zumindest vorübergehend. Die Geschichte könnte aus einem Kunstkrimi stammen. Ein Kunsthändler hatte das Werk Salome mit Johannesschüssel 1936 zersägt, um es besser verkaufen zu können. Der obere Teil galt lange als verschollen, bis er 2024 auf dem Kunstmarkt auftauchte. Dank Spenden gelang der Rückkauf. Nun hängen die Fragmente im Herzoglichen Museum in einzelnen Rahmen übereinander, aber noch nicht restauriert. Der untere Teil mit dem blutigen Kopf des Täufers war bereits seit 2015 wieder in der Sammlung. Eine spätere Wiederzusammenfügung ist möglich, der Schnitt jedoch bleibt sichtbar.
Heute, vor genau 86 Jahren, begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Zu den Terrorinstrumenten des NS-Regimes, sowohl im Inland als auch als Teil der Besatzungsherrschaft, gehörte das NS-Justizsystem. An deren Opfer wurde heute in Berlin erinnert. Der NS-Volksgerichtshof spielt dabei immer eine große Rolle, ist sehr bekannt. Aber es gab eben auch das Reichskriegsgericht und darüber weiß man schon deutlich weniger. Das will eine Wanderausstellung jetzt ändern. Sie kommt von der Gedenkstätte Roter Ochse in Halle und ist seit heute in der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu sehen. Mein Kollege Thomas Fitzel war heute in der Ausstellung und auch bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Reichskriegsgerichts und kann uns jetzt davon berichten. Guten Abend, Herr Fitzel.
Ja, guten Abend, Herr Mumuth.
Vielleicht erstmal, was hat es denn mit dieser Gedenkstätte Roter Ochse in Halle auf sich?
Naja, der Rote Ochse, das ist ein sehr altes Gefängnis, in dem während der NS-Zeit auch Hinrichtungen stattgefunden haben. Als jetzt die Gedenkstätte Rote Ochse zum Recherchieren anfing, von wem wurden diese Häftlinge eigentlich verurteilt, stießen sie darauf, dass die größte Anzahl durch das Reichskriegsgericht verurteilt worden war. Denn das ist 1943, als die Bombenangriffe auf Berlin immer massiver wurden, von Berlin nach Torgau in Sachsen umgezogen. Und da war eben die nächste Hinrichtungsstätte der Rote Ochse. Und weil sie dann feststellten, dass es eigentlich kaum genaue Zahlen und Informationen zu den Aktivitäten des Reichskriegsgerichtes gab, fing man schon vor 20 Jahren an mit der Forschung, mit der Recherche dazu und startete vor allem, das ist interessant, auch ein Aufruf, um dann über Angehörige von Opfern eventuell noch mehr Informationen zu bekommen. So kam diese Ausstellung dann zustande.
Und was war denn das Reichskriegsgericht genau? Wofür war es zuständig?
Naja, das Reichskriegsgericht gab es eigentlich schon im Kaiserreich, wurde in der Republik abgeschafft und von den Nazis 1936 wieder eingeführt. Eigentlich war es ursprünglich nur für Fälle von Militärangehörigen zuständig. Das hat sich aber sofort geändert mit Beginn des Krieges. Die Zuständigkeit wurde ausgedehnt auf verschiedenste Formen des Widerstands, also Hochverrat, Spionage, Wehrkraftzersetzung oder Feindbegünstigung. Insgesamt sind ca. 4000 Verfahren dokumentiert, bei denen 1300 Todesurteile gefällt wurden. Zum einen war ja, wie Sie schon sagten, das Gericht Teil der Besatzungsmacht und daher im gesamten besetzten Europa aktiv. Aber vor allem waren es doch Deutsche, die vor das Gericht kamen. Ein großer Teil zum Beispiel der Verfahren richtete sich gegen Kriegsdienstverweigerer. Das betraf fast ausschließlich die Zeugen Jehovas. In Berlin wurden 100 von ihnen hingerichtet. Ich traf heute bei dieser Veranstaltung auch Angehörige von ihnen.
Das ist mein Cousin und gleichzeitig der Verlobte von meiner Mutter gewesen. Und der hatte sich mit drei Freunden in der Gärtnerei Moos in Spandau versteckt gehabt, bis er verhaftet worden ist. Er ist Zeuge Jehovas gewesen, hat Wehrdienst verweigert und sein Vater auch. Die näheren Angehörigen, die wussten nicht einmal, welche Todesart die hingerichtet worden sind. Ne? War nichts bekannt. Sie hatten nur die Vollstreckungsurkunde bekommen und seinen letzten Brief.
Naja, und erst jetzt durch diese Recherchen erfuhren auch die Angehörige viele Details. Also gerade zu diesem Fall, es gab ja zum Beispiel gar kein Grab. In der Ausstellung ist auch so eine Todesbescheinigung zu sehen. Da steht unter Todesursache plötzlicher Herztod, Atemstillstand und dann einige Zeilen weiter unter sonstige ärztliche Bemerkungen enthauptet. Also so zynisch waren diese Bescheinigungen. Sehr viel häufiger zur Anklage kam dann Fahnenflucht. Diese Urteile gegen Deserteure, die wurden ja erst 2002 pauschal aufgehoben, weil das bis zum Schluss eigentlich immer auch unter so einem gewissen Makel stand. Eigentlich bis heute, wie mir aus Österreich Lydia Arantes erzählte, also ihr Großonkel und der Verlobte ihrer Großmutter, die sind 1943 desertiert, konnten sich ein Jahr in den Vorarlberger Bergen verstecken, bis sie dann verraten wurden.
Schwierig, ich kann auch nur jetzt sagen, dass immer noch manche sich in der Familie schon schwer tun damit, weil ja doch andere auch im Krieg gefallen sind und dass die sich dem entzogen haben. Es gibt jetzt keine Risse durch die Familie, aber für sie sind die wegen dem jetzt, nur weil man aus heutiger Perspektive sagt, es waren Widerständige, sind es jetzt noch keine Helden oder so.
Ja, also auch die wurden hingerichtet. So der bekannteste und umfangreichste Fall des Reichskriegsgerichtes, das war gegen die Widerstandsgruppe Rote Kapelle. Da wurden über 50 Todesurteile gefällt.
Und was wird jetzt in der Ausstellung gezeigt? Was haben Sie da heute gesehen? Was können die Besucherinnen und Besucher sich da anschauen?
Also man muss sich vorstellen, das wird durch drei Stränge bestimmt. Auf der linken Seite, da sieht man quasi die Informationen zum Reichskriegsgericht, seinem Aufbau, seinen Funktionen. Das ist alles sehr textlastig. Dann gegenüber haben wir Vitrinen, in denen ganz exemplarisch die Lebensläufe von einigen Opfern geschildert werden, aus Deutschland, Österreich, aber auch aus Polen, Norwegen oder Frankreich. Und da waren vor allem eben die Angehörige sehr wichtig. Und das fand ich dann doch sehr berührend. Sie stellten auch einige Hinterlassenschaften, also wenige Dinge zur Verfügung. Zum Beispiel von einem Norweger ein Schiffsmodell, das er während seiner Inhaftierung gebastelt hat. Oder eine Stickarbeit. Gerade aus Polen kamen sehr viele Frauen in Haft, die im Widerstand waren. Und dann in der Mitte der Ausstellung wird so grob der zeitliche Kontext dargestellt. Also man muss natürlich schon sagen, das ist eher eine kleine Ausstellung, die sich mit einem Raum begnügen muss.
Aber woran liegt es denn, dass diese NS-Institution bis heute so wenig beleuchtet wurde? 80 Jahre nach Kriegsende ist das ja schon erstaunlich, oder?
Ja, eigentlich schon. Und man wundert sich immer wieder, dass man auf neue Dinge stößt. Und das hat hier doch einige Gründe. Also lange konnte man erfolgreich behaupten, wie auch die Wehrmacht, man sei ja sauber geblieben. Das, was sie verurteilt hätten, das würde ja auch von anderen Militärgerichten in anderen Ländern bestraft, Fahnenflucht, Spionage und so weiter. Diesem Mythos entgegen kam dann, dass die Gruppe um Stauffenberg, die wurden eben nicht vor das Reichskriegsgericht gestellt, obwohl es sich ja dabei wirklich nur um Militärangehörige gehandelt hat. Aber die wurden vor dem Prozess alle aus dem Militärdienst entfernt, um sie dann vor dem Volksgerichtshof in einem Schauprozess aburteilen zu können. In dem Fall trauten die Nazis den Militärs nicht, wenn sie gegen andere, vor allem hochrangige und adlige Offiziere, vorgehen sollten. Zumal der letzte Präsident des Reichskriegsgerichts tatsächlich zu der Gruppe um Stauffenberg auch gehört hatte. Allerdings muss man sagen, er hat auch vorher jede Menge Todesurteile abgezeichnet. Und so ist am Ende nicht ein einziger dieser furchtbaren Juristen je verurteilt worden. Die Jüngeren machten alle noch Karriere in der Bundesrepublik. Erst 2011 gab das Bundesjustizministerium eine historische Aufarbeitung in Auftrag. Ein weiterer Grund ist, es ist auch sehr schwer nachvollziehbar, wann war das Reichskriegsgericht zuständig und nicht. Und das machte das Ganze so schwer durchschaubar, wie mir Lars Kowsronski erklärte, der diese Ausstellung verantwortet.
Da gab es eine große Konkurrenz zwischen den einzelnen Institutionen innerhalb dieses Gefüges. Justiz konkurrierte mit SS und Polizei, die wiederum mit anderen Ministerien, Innenministerium und so weiter und so fort, sodass sich da jetzt keine geraden Wege zum Teil ergeben. Also wenn die Justiz einen Fall an sich gezogen hat, dann heißt das nicht, dass man einen ähnlich gelagerten Fall zum Beispiel nur im Bereich der Konzentrationslager und der Gestapo und im Bereich der Schutzhaft wiederfindet. Also ganz oft ist da kein System zu erkennen.
Aber genau darin lag das System, in diesem Nebeneinander in Konkurrenz, denn das führte genau zu dieser zunehmenden Radikalisierung von Institutionen. Das NS-System war ja eigentlich viel weniger zentralistisch, als man so denkt. Man überbot sich irgendwie gegenseitig im Terror, ohne dass es dazu je einen Befehl des Führers gebraucht hätte.
Thomas Fitzel, ganz herzlichen Dank. Die Ausstellung in der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist ab heute zu erleben. Wir schauen jetzt nochmal im Zentrum Roms vorbei, da wo besonders viele Touristen unterwegs sind, in unmittelbarer Nachbarschaft der Spanischen Treppe. Da gibt's die Via di Condotti, eine der teuersten Einkaufsstraßen in ganz Europa, aber auch einen Ort mit langer Tradition findet man dort, das Café Greco. Dieses Kaffeehaus gibt es seit Mitte des 18. Jahrhunderts und es war stets ein Anziehungspunkt für Künstler aller Länder. Goethe war dort, E.T.A. Hoffmann hat darüber geschrieben und der Maler Giorgio de Chirico sagte über das Café Greco, es sei ein Ort, an dem man sitzen und auf das Ende der Welt warten kann. Das konnte man auch bis vor kurzem. Jetzt droht aber das Ende für das Café, denn nach einem langjährigen Rechtsstreit wurde es heute geräumt. Was ist da los in Rom? Das kann uns Julia Draganovic verraten. Sie ist die Direktorin der Villa Massimo und jetzt bei uns in Fazit zu Gast. Schönen guten Abend, Frau Draganovic.
Schönen guten Abend.
Sind Sie denn selbst Stammgast im Café Greco gewesen, als Expertin ja auch für deutsch-italienische Kulturbeziehungen? Haben Sie da oft Ihren Kaffee getrunken?
Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich bin vor 3 Jahren das letzte Mal dort gewesen. Und das Café Greco ist natürlich schon einiger Zeit nicht mehr das, was es früher mal war. Die letzte Generation von wirklich Intellektuellen, die sich getroffen haben, das war mehr so in den 70er, 80er Jahren, als Alberto Moravia und Elsa Morante und Pier Paolo Pasolini sich dort getroffen haben. Inzwischen ist das natürlich immer noch ein großer Anziehungsort und es hat eine große Faszination gehabt wegen seines ganz außergewöhnlichen Einrichtungen, diesen unterschiedlichen Marmortischen, vor allem den über 300 Kunstwerken, die dort an den Wänden hängen. Also es ist schon ein toller Ort gewesen, aber auch extrem teuer.
Teure Preise, aber eben auch ein Stück Kulturgeschichte. Ich habe es ja schon umrissen. Was ist das Besondere an diesem Ort? Was hat die Künstler über so lange Zeit bis in die 70er Jahre hinein dorthin gezogen? Und wer war alles da?
Also das Café Greco ist ja das älteste Café Roms. Und zwar soll es mindestens 1760 schon entstanden haben. Und damals gab es, als es noch zum Kirchenstaat gehörte, eine Volkszählung. Und da wird es registriert. Also ist zu vermuten, dass es tatsächlich auch noch älter ist als diese 265 offiziellen Jahre. Und es ist damit das zweitälteste Café Italiens. Es hat sich über die Jahrhunderte gehalten und angereichert einfach an kleinen Medaillen, die die Anwesenheiten der vielen Intellektuellen und Künstler, die wirklich aus der ganzen westlichen Welt nach Rom gekommen sind und dort ihren Kaffee genommen haben, sich verewigt haben an den Wänden. Bis heute, also bis vor kurzem, als es noch offen war, servierten die Kellner den Kaffee noch im Frack. Und wenn sie da so zurückschauen, muss man sagen, das ist Café Greco. Älter ist als Italien selbst. Italien ist erst 1861 gegründet worden und Rom kam als Kirchenstaat erst 1870 dazu. Das heißt also, das ist wirklich eine historische Einrichtung gewesen. Es liegt im Herzen Roms und in der Zeit, als die Künstler unseres oder des vergangenen Jahrhunderts es noch eifrig frequentierten, war es halt unmittelbarer Nähe von der Via Margutta, wo es auch die großen Künstlerstudios gab. Es lag einfach im Herzen all dessen, was Rom seinerzeit ausmachte. Das ist natürlich schon eine ganze Weile her, dass das Café Greco tatsächlich dort situiert war, wo die Künstler sich das Leben leisten konnte. Heute ist das das große Modeviertel und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum dass Café Greco nun Opfer offensichtlich einer Immobilienspekulation wird. Die Künstler treffen sich heute woanders. Die Künstler sind in die Peripherien gezogen. Dort gibt es die in den unabhängigen Kunstorte. Es gibt Buchhandlungen, wo die Lesungen organisieren. Und in der Innenstadt ist eigentlich nur noch der Spazio Sette, der vor kurzem neu gegründet wurde, über wo sich tatsächlich Schriftsteller treffen und wo man einen Kaffee trinken kann und durch Bücher blättern und auch Lesungen und Buchvorstellungen beiwohnen kann.
Und können Sie uns diesen Konflikt kurz erklären, der zwischen dem Betreiber des Cafés und dem Besitzer des Gebäudes besteht und warum da keine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte? Offensichtlich sollte ja die Miete stark erhöht werden, wie man hört.
Ja, wie gesagt, also da sind jetzt die großen Modefirmen, da gehen die ausländischen reichen Touristen, ich will jetzt keine Nationen nennen, ein und aus und kaufen sich Dinge, die der Otto-Normalverbraucher sich nicht leisten kann. Das kann man auch mit einem teuren Café, in dem Café Greco, natürlich nicht einspielen. Und der Inhaber des Gebäudes ist das sogenannte Ospedale Israelitico. Das ist also ein Krankenhaus, das schon 1911 gegründet wurde von der jüdischen Gemeinde in Rom. Und die glauben also, dass sie unbedingt das Geld brauchen, was sie aus diesem Gebäude rausschlagen könnten. Nun ist es so, dass schon 1957 der italienische Staat gesagt hat, es gibt ein öffentliches Interesse. Es gab auch Versuche von Seiten der Regierung, dazu zu vermitteln. Aber das ist alles gescheitert. Am Ende gewinnt dann doch das Geld, leider.
Leider, sagen Sie, wie sehen denn jetzt die Zukunftspläne aus? Kann man das irgendwie absehen? Wird dieser historische Ort denn zumindest so weit erhalten, dass man da reingehen und ihn sich weiter anschauen kann? Oder verschwindet der da jetzt einfach zwischen den Modegeschäften?
Ich fürchte, das hängt ganz davon ab, wer den Laden übernimmt und ihn einrichten wird. Von der Einrichtung, wie gesagt, wird vermutlich nicht ganz viel übrig bleiben, denn die Kaffeebetreiber haben das Ganze ja schon, so hört und liest man in den Medien, inzwischen ausgeräumt, auch zum großen Ärger der römischen Bevölkerung, weil man doch das Gefühl hatte, das sind Dinge von öffentlichem Interesse. Lange Zeit hieß es, dass die 300 Kunstwerke, die im Café Greco ausgestellt werden, dazu führt, dass es im Grunde genommen die größte private Galerie der Welt sei.
Dann kann man.
Ich glaube, es wird so sein, wie in Italien eigentlich immer, dieser Rechtsstreit wird nun schon 8 Jahre und wird vermutlich so bald nicht beendet werden.
Aber auf das Ende der Welt müssen wir dann offensichtlich an einem anderen Ort warten. Julia Draganovic, die Leiterin der Villa Massimo, ganz herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank an Sie.
Und wir bleiben in Rom oder fast in den Feuilletons. Von morgen geht es nämlich auch um den Vatikan. Florian Werner hat die Zeitungen für uns aufgeschlagen.
Heilig, heilig, heilig. So wird es am kommenden Sonntag in Rom heißen, wenn 6 Männer und 3 Frauen vom neuen Papst en bloc kanonisiert werden. Besonderes mediales Augenmerk lasse dabei auf dem jüngsten Kandidaten zur Heiligsprechung, Carlo Acutis, wie Benno Schirmeister in der Taz berichtet. Er war sehr fromm, hatte dunkle Locken und ein nettes Lächeln. Und im Herbst 2006 ist er mit 15 Jahren an einer besonders aggressiven Leukämie gestorben. Der frühe und tragische Tod hielt Acutis aber nicht davon ab, noch vom Jenseits aus anderen Menschen das Leben zu retten. Denn ohne Wunder vollbracht zu haben, wird niemand zum Heiligen. Und wer so jung stirbt, muss das halt postmortal erledigen, wie Schirmeister süffisant anmerkt. Vor allem aber sei jung hier das entscheidende Kriterium. Schließlich habe die katholische Kirche ein vitales Interesse daran, für Jugendliche attraktiv zu werden. Und da sei ein internetaffiner Teenager wie Acutis, der auch als Influencer Gottes bezeichnet wird, ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Und auch die Familie des Jungen betreibe eifrig Lobby für des Knaben Kanonisierung. Vor allem die Mama, schreibt Schirmeister, produziert am laufenden Band Hagiographien, was bei dem spärlichen Lebenslauf ja echt an ein Wunder grenzt. In denen ist zu erfahren, dass sich der Knabe die Augen zuhielt, wenn im Fernsehen zweideutige oder sexuelle Werbespots gesendet wurden. Si, so war's. Ja. So viel sittliche Zurückhaltung würde man sich manchmal, ach was, andauernd, vom amtierenden US-amerikanischen Präsidenten wünschen. Der bekommt nun, nein, keine Heiligsprechung, sondern einen Protestsong des Rock'n'Roll-Urgesteins Neil Young auf den Leib geschneidert. Mit dem Lied Big Crime, schreibt Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dürfe Neil Young vollends den Titel als Nordamerikas dienstältester gewohnheitsmäßiger Protestsänger für sich beanspruchen. Und Rehns zählt auf. Schon 1970 hatte er, nachdem Nationalgardisten an der Kent State University 4 Studenten erschossen hatten, den Song Ohio geschrieben und mit Crosby, Stills and Nash wuchtig aufgenommen. Einige Jahre später, in dem Lied Campaigner, gab er Richard Nixon eine mit. 1988 traf es Ronald Reagan, in Gestalt des sofort ikonisch gewordenen Rockin' in the Free World. Mit diesem Song sollte wiederum Donald Trump 2015 seinen ersten Wahlkampf beschallen. Offenbar hatte er den triefenden Sarkasmus des Songs nicht kapiert. Ebenso wenig wie Ronald Reagan, der sich seinerseits an Bruce Springsteens bitterer Vietnam-Parabel Born in the USA bedient hatte. Rehns Resümee zum Popverständnis der beiden Präsidenten: zweimal übereifriger, quasi analphabetischer Patriotismus. Weil wir aber nicht mit dem Thema Analphabetismus enden wollen, zum Schluss noch ein Wort zur Literatur. Der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat nämlich schon wieder ein Buch geschrieben. Es heißt »Der stille Freund«. Und das Urteil dazu von Marc Reichwein in der Welt fällt eher zwiespältig aus. Er schreibt, Schirach bietet die Form von Literatur, auf die sich Ärzte, Manager und alle anderen Gelegenheitsleser bestens einigen können, wenn sie etwas lesen wollen, das sich belletristisch anfühlt und nicht gleich episch lang ist. Und weil er offenbar eine Besprechung bieten will, die keinen der genannten Gelegenheitsleser verprellt, schließt Reichwein salomonisch: Wäre Schirach nicht so erfolgreich, wie er ist, würde sein Verlag die Buchfrequenz dosieren und nur die wirklich guten Texte verlegen. Dank der Marke Schirach ist Luchtand aber in der komfortablen Lage, einfach alle Schirach-Texte zu drucken. Was das für die gedruckten Texte bedeutet, das möge die geneigte Leserin bzw. der Leser selbst entscheiden.
Florian Werner mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren.